Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Seitdem ich das letzte Mal da war, ich meine jetzt nicht so als Gast, sondern zur Predigt, hat sich etwas für mich Wesentliches zum Positiven verändert. Wollt ihr wissen, was das ist? Das Headset drückt nicht mehr so. Das ist, ich bin dadurch ein bisschen entspannter. Ja? Sonst habe ich immer gedacht, wie kriege ich diesen Druck weg? Ja, aber damit muss ich mich heute nicht belasten. Ja, und ja, ich habe mir gedacht, das ist eigentlich wunderbar, ausgerechnet zu Ostern hier in Meidling zu sein. Was gibt es eigentlich einen besseren Anlass? Ja. Christus, der Auferstandene, ist unter uns und wir denken in besonderer Weise an ihn. Und wissen uns durch ihn auch verbunden. Aber wir wissen ja auch leidvoll, wie viele Menschen in unserer Umgebung genau das nicht glauben können. Die damit raufen, die der Meinung sind, das kann ja nicht sein, das gibt's ja einfach nicht. Ja? Auferstehung. Ja? Tod ist tot und aus. Und das Problem ist, du kannst keinem, mit dem du redest, das, sag ich mal, logisch zwingend erklären, warum das stimmt. Wenn du schon mal versucht hast, weißt du das. Ja? Es funktioniert nicht. Ja? Man fährt ein. Gewissheit über die Auferstehung bekomme ich nämlich nur durch eine Begegnung mit diesem auferstandenen Herrn. Wenn ich diese Begegnung nicht habe, dann ist das vielleicht eine schöne Geschichte. Eine Legende, ein Mythos, wie es ja viele gibt. Das kann man nicht durch irgendetwas anderes und auch durch kein noch so logisches Argument ersetzen. Denn die Auferstehung ist einmal keine Vernunftwahrheit. Sie ist nicht logisch zwingend. Aber es braucht sie auch gar nicht zu sein. Es gibt so viele Dinge in dieser Welt, die wahr sind, ohne dass sie jetzt logisch zwingend wären. Bevor wir uns mit dem Text für heute beschäftigen, das wäre Matthäus 28, 1 bis 10, möchte ich euch kurz noch etwas anderes mitgeben. Vielleicht seid ihr auch schon mal über das Faktum gestolpert, dass die Osterberichte ja nicht alle so ganz deckungsgleich sind. Ja, dass es da durchaus Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Berichten. Vielleicht habt ihr auch schon mal gefragt, wie passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Kriegt man das irgendwie auf einen Nenner oder wie ist das? Und möchte euch jetzt ein paar Dinge, das kann nicht erschöpfend sein und ist auch nicht erschöpfend, das weiß ich, man könnte noch viel, viel mehr sagen. Aber ein paar Dinge, was ist jetzt tatsächlich passiert am Ostermorgen? Und ich möchte mich da auch nicht mit fremden Federn schmücken, das stammt von meiner lieben Frau. Das hat sie schon vor Jahren einmal hier im Meidling im Frauenkreis präsentiert. Aber da ich vermute, dass die allermeisten von euch nicht dabei waren, denke ich, ist vielleicht das eine oder andere Neue dabei. Und die dabei waren, haben es vielleicht ja erstaunlicherweise vergessen. Ja. Also, was ist am Ostermorgen geschehen? Erstens, vier Frauen, darunter Maria Magdalena, gehen morgens zum Grab und finden es leer. Es hat ein Erdbeben gegeben, davon berichtet nur Matthäus. Und ein Engel hat den Stein weggerollt. Das Zweite. Maria Magdalena löst sich von der Gruppe und läuft sofort zu den Aposteln. Sie kann nichts weiter berichten, als dass das Grab leer und der Leichnam fort ist. Darüber wiederum berichtet nur Johannes. Dann, die anderen Frauen begegnen einem oder zwei Engeln, erfahren von der Auferstehung und werden beauftragt, diese Botschaft den Jüngern weiterzusagen. Und bald darauf begegnen sie Jesus selbst. Das wiederum finden wir wieder bei Matthäus. Dann, die Wachen melden den Vorfall den Hohenpriestern, die wiederum das Problem auf ihre Weise zu lösen versuchen. Nicht sehr clever, aber ja, es ist ihnen halt nichts Besseres eingefallen. Dann, die Frauen berichten den Aposteln, was sie erlebt haben. Petrus und Johannes beschließen, selbst nachzuschauen. Der Sepp hat es schon erwähnt heute. Ja, das finden wir sowohl bei Johannes als auch bei Lukas. Und interessanterweise, obwohl sie den Frauen ja keinen Glauben schenken, wie ausdrücklich bei Lukas erwähnt wird. Ja, und trotzdem gehen sie hin. Sie finden das Grab leer, halten sich aber nicht lange auf und gehen wieder zurück. Und begegnet sind sie niemand. Dann das nächste, Maria Magdalena ist gleich wieder zum Grab zurückgegangen. Offenbar trifft sie Petrus und Johannes dort nicht an, die werden schon wieder weg gewesen sein. Sie schaut nochmals in das Grab hinein, sieht die Engel und trifft wenig später auf Jesus. Und das berichtet uns Johannes in dieser Weise. Und erst am Abend dieses Tages zeigt sich Jesus seinen Jüngern, allerdings noch in Jerusalem und nicht erst in Galiläa, wie er es ursprünglich versprochen hatte. So viel, eine ganz kleine Osterharmonie zu dem, was da passiert ist. Wenn euch das interessiert und ihr das gerne selber hättet, könnt ihr euch ja ans Beam-Team wenden, die Datei liegt vor. Könnt ihr euch dann auch mitnehmen, wenn ihr das möchtet. Und jetzt möchte ich uns den Text lesen aus Matthäus 28, 1 bis 10 nach Elberfelder. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Soweit unser Text. Ihr wisst, Jesus hat ja eigentlich sowohl seinen Tod als auch seine Auferstehung den Jüngern mehrmals angekündigt. Fakt ist, niemand hat damit gerechnet. Die Jünger haben das zwar gehört, aber verstanden haben sie es wahrscheinlich nicht, obwohl es keine Frage des logischen Verstehens ist. So schwer ist es nicht, von der Logik her rein zu verstehen. Ja? Aber man muss es irgendwie innerlich auch erfassen und verstehen. Und das haben sie offensichtlich nicht getan. Aber niemand hat es gemacht. Und manchmal denken wir, ja, früher waren die Menschen noch gläubiger. Da hat man haben sie noch viel mehr akzeptiert, auch Auferstehung und so weiter. Aber ehrlich gesagt, das war damals nicht anders als heute. So wie heute, wo das für die Menschen die Auferstehung den Rang einer schönen Geschichte hat, so war es im Grunde auch damals. Die Frauen gingen zum Grab, haben wir gelesen. Aber warum gingen sie eigentlich zum Grab? Sie gingen ja nicht deswegen zum Grab, weil sie sich vergewissern wollten, dass Jesus auferstanden ist. Steht ausdrücklich da, sie gingen hin, um das Grab zu besehen. Sie wollten eigentlich nur das Grab mal von außen anschauen. Das war alles. Und da passiert etwas Dramatisches und Unerwartetes. Ein Erdbeben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so bei einem Erdbeben dabei war. War das schon mal jemand? So? Ja, ein paar? Doch? Ja. Ihr müsst diese Leute mal fragen. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Muss sehr beeindruckend gewesen sein. Und unser Text sagt uns auch, was der Auslöser dafür war. Nämlich ein Engel, der den Stein vom Grab weggewälzt hatte. Habt ihr euch jemals gefragt, warum das eigentlich passiert ist? Weil Jesus ist ja nicht danach rausgelaufen aus dem Grab. Ja, nachdem der Stein endlich weg war, der ihm das bisher verunmöglicht hatte. Wozu? Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, dass die anderen reinschauen können und sich vergewissern können. Mhm. Ich denke, es ist ein öffentliches Zeichen des Eingreifens Gottes. Das konnte man nachher sehen. Es wäre ja niemand in der Lage gewesen, diesen Stein so einfach wegzutun. Ja. Da hätte ja schon eine ziemlich große Mannschaft kommen müssen, um das zu bewerkstelligen. Und jeder, der diesen Stein gesehen hat, der musste eigentlich eine Erklärung finden. Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Wie kommt dieser Stein jetzt da neben das Grab? Es ist ja nicht die eigentliche Bedeutung, wie die meisten von uns wissen. Aber der Stein erinnert mich immer dran. Ja, unser Stein da am Kreuz. Der Stein ist weg. Dann wird uns auch der Engel geschildert, wie er ausgeschaut hat. Es war eine beeindruckende, gleißend helle Erscheinung, die selbst die hartgesottenen römischen Soldaten in Furcht und Schrecken versetzt hat. Wie es heißt, sie bebten und wurden wie Tote. Das heißt, die hat es wahrscheinlich buchstäblich niedergelegt. Ja? Und kannten sich überhaupt nicht mehr aus. Und wenn das so war, wenn die Erscheinung des Engels so beeindruckend und ehrfurchtgebietend war, dann kann man auch verstehen, warum die Frauen den Zuspruch des Engels notwendig gehabt haben. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu ihnen. Und wenn man das ganz wörtlich liest und übersetzt vom Griechischen her, dann würde es eigentlich ganz genau heißen, fürchtet ihr euch nicht. Und das heißt ja, es gibt Leute, die haben Grund, sich zu fürchten, aber ihr nicht. Fürchtet ihr euch nicht. Die Soldaten sollen sich fürchten. Die haben Grund. Fakt ist, dass das Grab leer ist. Und dass der gekreuzigte Jesus fort ist. Er ist auferstanden. Er lebt. Das sagt der Engel auch den Frauen. Noch einmal, kann man das beweisen? Nein. Beweisen in dem Sinne, wie wir es normalerweise verstehen, kann man das nicht. Aber die Auferstehung ist sehr wohl begründbar. Und sie ist, wie wir alle bezeugen können, erfahrbar. Und ich habe mich das oft gefragt, manche von euch wissen das ja, ich bin ja jetzt in der Pension jede Woche auch im Hospiz. Aber nicht nur deswegen habe ich mich schon oft gefragt, wie kann man eigentlich leben in dieser unserer Welt angesichts von so viel Leid und so viel Sterben, so viel Schmerzen, so viel Krankheit, in der Nähe und in der Ferne. Wie kann man umgehen mit der Tatsache des eigenen Todes ohne die Gewissheit des ewigen Lebens? Ich werde es nie vergessen, wie ich das bei meinem eigenen Vater erlebt habe, der eigentlich sich selber beim Verfall zugeschaut hat und damit eigentlich überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und ich verstehe es. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus lebt und dass er Auferstehung verspricht, dann siehst du ja eigentlich nur, wie du die ganze Zeit bergab gehst. Wie es immer nur noch weniger wird und weniger und schwächer und nicht mehr können und, und. Gibt es was Deprimierenderes? Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen. Eine Begegnung mit Gott verändert dein Leben, wenn es denn wirklich eine Begegnung mit ihm war. Aber wir sehen hier in unserer Geschichte, dass sogar eine Begegnung mit einem Engel einen gravierenden Unterschied machen kann. Sie bleibt nicht folgenlos. Und der Engel spricht aus, was die Frauen in dem Moment selbst erkannt haben. Nämlich, Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden und zwar, wie er gesagt hat. Ja, das kommt ein paar Mal vor, diese Wendung, auch in diesen wenigen Versen. Das ist immer, immer wichtig. Das, was passiert, ist vorhergesagt worden. Das ist jetzt keine Sache, die ganz neu ist. Matthäus ist das in seinem Evangelium besonders wichtig. Das ist das Charakteristikum des Matthäus-Evangeliums, auf das die Schrift erfüllt würde. Ja? Immer und immer und immer wieder finden wir das. Und das ist auch deswegen wichtig, weil Matthäus ist das Evangelium für die Juden, sagt man. Ja? Also es ist ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden. Ja? Und den Juden war das ja wichtig, dass das alles einen alttestamentlichen Hintergrund hat. Ja? Und darum sagt das der Matthäus so, sag ich mal, penetrant immer wieder, wie es die Schrift sagt, ja? Wie es bereits gesagt worden ist. Es ist biblisch vorhergesagt. Und dann sagt der Engel, Vers 6, im zweiten Teil, kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Mit anderen Worten, überzeugt euch. Ja? Ihr müsst jetzt nicht nur meinen Worten glauben, ihr könnt euch selber überzeugen, dass das so ist. Und das ist die Einladung, die wir gerne aussprechen, auch an Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Komm, überzeuge dich. Schau dir das selber an. Mach dir selber ein Bild. Lass dich ein auf Jesus, nimm ihn beim Wort und dann wirst du sehen, dass es passt, dass es stimmt. Und dasselbe machen wir auch, wenn wir Menschen in die Gemeinde einladen. Sagen, du schaust dir mal an. Schaust dir mal an. Geh mal mit und überzeug dich selber, wie das so ist. Und hinterher hast du einen sehr viel getreueren Eindruck. Und dann kommt gleich danach der Auftrag, kommt her, seht die Stätte und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Ihr kennt die Geschichte. Damals war das ja so, dass Frauen nicht als glaubwürdige Zeugen galten. Eine Frau als Zeuge vor Gericht, das war nichts wert. Wenn die Auferstehung sozusagen eine Erfindung der Jünger gewesen wäre, wie manche behaupten, dann hätten die nicht die Frauen dahin geschickt in ihrer Geschichte. Das wäre dumm im Quadrat gewesen, weil sie konnten nicht damit rechnen, dass das Glauben gefunden hätte. Da hätten sie Nikodemus hingeschickt oder sonst wen. Ja, aber nicht die Marias. Die einzige vernünftige Erklärung dafür ist, dass es so war. Ja, dass die Frauen nun mal die waren und das konnte man jetzt ja nicht willkürlich verändern. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so typisch auch für unseren Gott. Der leistet sich sowas. Ja, der leistet sich sowas, was sich ein Mensch in dieser Situation nicht geleistet hätte. Er geht sozusagen das Risiko ein, dass Leute sagen, das ist jetzt nicht glaubwürdig, weil das sagt ja nur die oder so. Und es ist ja mit dem christlichen Glauben generell so, dass man sagen muss, wer nicht glauben will, der wird immer einen Grund finden. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal ein Gespräch mit jemandem. Ich habe mich redlich bemüht, ihm alle seine Fragen zu beantworten. Ob es mir gelungen ist, weiß ich bis heute nicht. Aber irgendwann wurde es mir dann zu blöd. Ja. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du, wenn ich dir wirklich alles so beantworten könnte, wie du das dir wünschen würdest, würdest du dann glauben? Da hat er ehrlicherweise gesagt, nein. Ich sagte, okay, danke. Deckel zu. Ja, die Kiste schließen wir. Letztendlich ist Glaube auch eine Frage des Willens. Deswegen schreibt er zum Beispiel der Apostel Paulus, ich bin gekommen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Also Glaube hat auch diese Dimension. Und das ist geradezu ein geistliches Prinzip, bei dem wir hier stehen. Die christliche Botschaft ist zwar meiner Meinung nach wirklich sehr überzeugend, aber nicht zwingend. Wer andere Erklärungen für geistliche Vorgänge suchen will, der wird auch welche finden. Und das sei auch noch gesagt, dass Gott hat die Frauen als Zeuginnen der Auferstehung sehr hoch geachtet, vor allem in der damaligen Zeit und Kultur. Die Frauen sind dadurch gewürdigt worden von ihm. Ja, und weiters spricht dann der Engel davon, dass Jesus sich ihnen allen in Galiläa zeigen wird und sie sich deshalb alle dorthin auf den Weg machen sollen. Warum? Zumal das ja am Ende doch ein bisschen anders war. Ja? Er ist ja ihnen auch schon vorher begegnet. Aber warum hat er es überhaupt gesagt? Kann man auch lange darüber philosophieren. Aber eine Erklärung habe ich. Das war ein Beispiel dafür, wo sie zeigen konnten, dass sie das, was er sagt, wirklich ernst nehmen. Ja, dass sie das tun, weil er das gesagt hat. Nicht, weil sie sich das vorher schon alles so zusammengereimt haben und selber gut verstanden haben. Und ich denke, dass der Text selber auch einen Anhalt dafür gibt, das so zu verstehen, nämlich den letzten Satz in Vers 7. Sie sollen nach Galiläa gehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Das ist die Begründung. Mehr nicht. Und dass das wirklich wichtig war, bestätigt auch die Wiederholung des Auftrags durch Jesus am Schluss unseres Abschnittes. Was können wir jetzt daraus lernen? Dass wir mit den Verheißungen Gottes leben und seine Worte und seine Aufträge ernst nehmen. Ja, und unsere Frauen ließen sich das alles vom Engel sagen und machten sich schnell auf den Weg. Und während sie noch auf dem Weg waren, begegnete ihnen Jesus. Und das ist auch so ein geistliches Prinzip. Gott begegnet uns auf dem Weg. Ja. Manchmal hätten wir das gerne schon vorher, bevor wir uns überhaupt auf den Weg machen. Ja. Aber er sagt, nein, geh einmal. Geh einmal, mach dich auf den Weg. Und auf dem Weg kommt Jesus. Und gibt eine Bestätigung, gibt eine Ermutigung, das, was halt gebraucht ist in der Situation. Gott segnet das, wenn wir uns auf den Weg machen, seinen Auftrag auszuführen. Und oft kriegst du diese Begegnung und die Stärkung noch bevor die Sache fertig ist. Einfach so als Unterstützung sozusagen unterwegs. Und Jesus spricht die Frauen an, und zwar so unglaublich gewöhnlich, wenn ich das so sagen darf. So wie man sich ganz normal begegnet ist und sich auf der Straße getroffen hat, so wie wir vielleicht Hallo sagen, sagt er, seid gegrüßt. Ach so, ja. Ja, okay. Aber die Frauen, das sehen wir in Vers 9, was die Frauen in Vers 9 taten, war eine reine Anbetungsgeste. So verhielt man sich, wenn man anbeten wollte, mit dieser Körperhaltung. Und Jesus lässt es auch zu, weil er will angebetet werden. Er allein ist auferstanden und er garantiert auch unsere eigene Auferstehung. Er allein ist der lebendige Gott. Was sagt Jesus noch zu ihnen? Oh, haben wir schon mal gelesen heute. Fürchtet euch nicht. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Hat doch der Engel schon gesagt. Ja. Aber das ist typisch unser Denken. Ja. Einmal muss doch genügen. Ja. Manchmal nicht. Ich denke, er sagt das deswegen, weil er weiß, sie haben zwar begonnen, die Furcht zu überwinden, aber es gibt noch Restbestände, ja, um das mal so auszudrücken. Und um diesen Rest von Furcht noch zu verscheuchen, damit sie die Botschaft an die Jünger auch wirklich ausrichten. Noch ein kleines Detail. Vers 10 sagt Jesus, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Ihr wisst ja, bei der Kreuzigung waren die Jünger alle weg, bis auf Johannes. Aber die anderen waren alle irgendwo. Und trotzdem nennt er sie Brüder. Das finde ich so schön. Sind trotzdem noch seine Brüder, obwohl sie an dem Punkt versagt haben. Ist das nicht ermutigend? Jesus nennt dich auch seinen Bruder oder seine Schwester, auch wenn du vielleicht gerade nicht der große Held des Glaubens bist. Auch wenn du dir vielleicht gerade was geleistet hast, was dir selber peinlich ist. Aller Schwäche und allem Versagen zum Trotz nennt er sie Brüder. Ich weiß nicht genau, welchen Auftrag Jesus für dich hat, aber er hat was für dich. Gib nicht auf, bevor du das weißt. Geh dem nach. Und ich sage dir eins, wahrscheinlich kommst du nicht alleine drauf. Da wirst du deine Brüder und Schwestern brauchen, die dir helfen. Weil die sehen dich klarer, als du dich siehst. Gib nicht auf, bis du es weißt. Er ist der Lebendige. Er steht dir zur Seite, wenn du seine Aufträge ausführst. Und er steht zu dir, egal was passiert. Und er allein ist unser aller Anbetung wert. Amen.